Hallo und herzlich willkommen. Warum muss ich eigentlich immer das Intro sprechen?
Weil du in der Mitte sitzt.
Liebe Lisa und liebe Franzi. Ja, ich sitze in der Mitte und muss immer hin und her gucken. Hallo und herzlich willkommen noch einmal zu unserem Best-of Kinojahr 2024.
Hello.
Ich freue mich. Das ist immer so, ich höre mir das auch immer gerne in den Podcasts an. So alle meine Lieblingsfilm-Podcasts, die höre ich immer alle durch, was die so für Lieblingsfilme hatten. Und dann hat man so ein Gefühl dafür, welche Filme wirklich die wichtigsten des Jahres waren. Und interessanterweise deckt sich das ja selten mit den erfolgreichsten Filmen des Jahres.
Das stimmt.
Das finde ich immer so eine Diskrepanz. Die ist ja ganz schlimm, finde ich.
Naja, kommt drauf an, was du für ein Filmtyp bist. Wenn du gerne Blockbuster dir anguckst, dann glaube ich schon, dass da viele dabei sein könnten. Aber wenn du halt gerne so in kleinere Kinos gehst mit den Filmen, die vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, dann...
Also ich muss sagen, letztes Jahr, 2023, hatten wir 5 Filme mit in der besten Liste, die im besten Boxoffice auch waren. Also da hat sich das zum Beispiel gespiegelt. Lieblingsfilme und Boxoffice und gute Filme. Dieses Jahr geht das komplett durch auseinander. Warum auch immer. Es könnte vielleicht immer noch an dem an diesem Gildestreik liegen in Hollywood.
Stimmt, der war ja auch noch. Mensch.
Oder aber das
muss man doch auch erwähnen, wenn man zurückblickt.
Oder es liegt daran, dass die KI immer mehr die Drehbücher übernehmen oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht sitzen die irgendwann auch mal auf dem Regiestuhl.
Oder wir sind so richtig Cineasten geworden.
Naja, gut. Wollen wir doch einfach mal direkt anfangen. Also wir arbeiten uns von dem Allgemeinen zu dem Speziellen vor. Am Ende werden wir unseren Lieblingsfilm announcen. Den verraten wir noch nicht. Er ist definitiv nicht in der Top 10 des Boxoffice. Boxoffice, für alle, die es nicht wissen, da stehen die 10 erfolgreichsten Filme des Jahres drin. Wir gucken in die deutsche Liste hinein. Und da haben wir auf jeden Fall in diesem Jahr 5 Kinderfilme, was für mich unter den Strich bedeutet, in Deutschland geht man mit den Kindern ins Kino. Nicht unbedingt so, um Spaß zu haben für sich selber. Wie viele Filme von den Kinderfilmen habt ihr denn so gesehen, von den 5?
Also ich habe geschaut, Alles steht Kopf 2. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch nicht, dass es ein Kinderfilm ist, denn ich habe mehr gelacht als die Kinder im Kino.
Okay.
Also ja, ich habe, glaube ich, auch nur Alles steht Kopf 2 gesehen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es für die ganz kleinen Kinder ist, vielleicht eher für die Teenager.
Alles steht Kopf 2 ist auch der Film, den ich gesehen habe. Ja, ich war okay. Ich fand den ersten, glaube ich, schöner. Aber der war trotzdem schön zu schauen. Ich mag ja die Idee, dass man Emotionen durch kleine Männchen darstellt. Es hat seine Reize, definitiv. Die anderen Filme, was haben wir denn da noch? Ich unverbesserlich 4. Die Schule der magischen Tiere 3, Vaiana 2, Kung Fu Panda 4, oh, das sind auch noch alles Fortsetzungsreihenfilme. Vaiana 2 übrigens den besten Filmstart des Jahres hingelegt, jetzt so kurz vor Weihnachten, sind am ersten Wochenende über 1 Million Menschen ins Kino gegangen. Das war dieses Jahr das beste Ergebnis. Kann man ja auch mal so festhalten. Dann haben wir im Boxoffice noch so Filme drin wie Chantal im Märchenland. Franzi, da waren wir im Kino. Wie fandest du den denn?
Ja. Also ich fand ihn jetzt nicht schrecklich, aber auch nicht den besten Film der Welt. Ich glaube aber, es reicht, dass ich den einmal gesehen habe. Und ich war halt im Rahmen der Filmarena da und eigentlich war das ganz cool, so Open Air mit so ein paar Leuten, die auch ziemlich viel Spaß hatten, das zu gucken.
Also ich fand auch, es wurde unglaublich viel gelacht, ich selbst auch, ich fand ihn wirklich lustig,
ja.
Ich fand ihn charmant, der hatte tolle Kulisse für einen deutschen Film, muss man hier mal bemerken, und einen unglaublich gut aufgelegten weiblichen Cast und selbst die Männerrollen hatten sichtlich ihren Spaß in diesem Film.
Mhm.
Frederik Lau und wie sie alle heißen,
mhm.
Ich mochte den Film tatsächlich. Also von allen deutschen Filmen mochte ich den vielleicht sogar am allermeisten dieses Jahr. Abgesehen von Alter weißer Mann, den ich noch geguckt habe, den ich auch mochte. Gibt es noch irgendwelche bemerkenswerten Filme hier im Boxoffice? Also ein Phänomen für mich, nur noch ein einziges Mal, dieser Film mit Blake Lively, von dem ich irgendwie gar nicht so richtig was mitbekommen hatte, außer dass Blake Lively auf Instagram dafür ganz viel Werbung gemacht hat und dann irgendwie einen Shitstorm abgekriegt hat. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, warum. Und plötzlich war dieser Film in der Top 10 des Boxoffice. Habt ihr den gesehen?
Ich habe den geschaut. Also Blake Lively hat ja jetzt erstmal eine Weile gar nicht geschauspielert, weil die musste ja unbedingt 4 Kinder bekommen. Und das war jetzt quasi ihr erster großer Film wieder, weshalb da quasi extra angeteasert wurde, so nach dem Motto She's Back und so weiter und so fort. Und der Film handelt ja von häuslicher Gewalt. Also Blake Lively spielte eine Ehefrau und ihr Ehemann misshandelt sie. Und das ist an sich schon eine sehr berührende Geschichte. Das Problem war einfach, so wie die Presstour und die Anteaserung von diesem Film abgelaufen ist, hätte man sich auch denken können, es handelt sich jetzt hier um eine romantische Sommerkomödie sozusagen, bei dem Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Und wenn man dann aber im Film drinne gesessen hat und sich nicht wirklich informiert hat, dann war man sehr schnell nicht nur enttäuscht, sondern schon fast so ein bisschen abgeschreckt, weil das ja doch ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Und da gab es dann diesen Shitstorm, weil nicht wirklich transparent gemacht wurde, worum geht's eigentlich in dem Film. Aber egal, ob gute Presse oder negative Presse, zum Schluss kriegt's Aufmerksamkeit und die Leute rennen ins Kino rein.
Hat funktioniert.
Ja.
Vielleicht, man muss ja heutzutage unterstellen, dass das auch irgendwie alles Marketing ist, ne?
Ja, das kann, also es würde mich nicht wundern.
Also, aber ich glaube, das hat auch sehr viel vielleicht mit dem Buch zu tun, weil es ist ja eine Literaturverfilmung von einem Weltbestseller und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht Leute, die das Buch gelesen haben, dann eben jetzt den Film dazu sehen wollen.
Das funktioniert oft, aber auch nicht immer.
Ja, ja, aber vielleicht war es die Kombination.
Mhm. Wahrscheinlich, genau. Aber zwei Filme stechen ein bisschen raus für uns aus der Top-Ten-Liste. Das ist einmal diese jetzt tatsächlich romantische Komödie, wo die Liebe hinfällt, mit Sydney Sweeney, die dieses Jahr mit 3 Filmen direkt an den Start gegangen ist insgesamt.
Sydney Sweeney, die startet jetzt richtig durch. Die hat sich von Euphoria emanzipiert, wenn man so sagen möchte.
Ja. Aber den fanden wir im Grunde alle gut.
Der ist ja jetzt auf Netflix und dann...
Wir haben ja über romantische Komödien auch unsere Podcast-Reihe gemacht und haben den, glaube ich, ziemlich oft erwähnt.
Ja.
Weil wir festgestellt haben, dass es eben auch lange keine gute romantische Komödie im Kino gab. Und die ist auf jeden Fall gut.
Auf jeden Fall. Und das, ich glaube, die kam zwar Anfang des Jahres raus, aber im Endeffekt hat die auch so ein bisschen Laune so auf Sommer und warmes Wetter gemacht, weil die das halt so ausgestrahlt hat. Das hat so in dem blöden Winter, wo alles dunkel und grau ist, echt ein bisschen gute Laune reingebracht.
Genau, Glenn Powell spielt hier die männliche Hauptrolle. Das ist auch so ein Schauspieler, der eigentlich schon Mitte 30 ist, aber jetzt erst so richtig auftaucht. Der war doch in Top Gun Maverick auch dabei, als eher so ein bisschen Bösewicht. Ich habe den Film immer noch nicht geguckt, aber das ist, was man so liest. Und seitdem ist er hier immer mal auch in Hauptrollen zu sehen dieses Jahr. So sein Jam so ein bisschen, ne?
Übrigens, zu viel zu, weil wir gerade über Glenn Powell reden, ich habe mir letztens mal wieder The Dark Knight Rises angeschaut, der ja, ich glaube, 2011 rauskam. Da hat er sogar eine 3-minütige Sprechrolle drinne gehabt. Das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist der ewige Nebenrollen oder
Also er hat schon existiert vor diesem Film, aber ich glaube, der hat erst jetzt seit Top Gun Maverick, den Film habe ich geschaut. Da spielt er einen ganz interessanten Charakter, meiner Meinung nach. Ich glaube, da hat er dann endgültig so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommen.
Wir haben noch einen Film offen und es ist vielleicht der interessanteste dieses Jahr im Boxoffice Top Ten, ist nämlich Dune.
Ich mochte den Film sehr. Ich habe den sehr genossen, als ich im Kino war. Ist auch eine sehr gelungene Fortsetzung. Ich freue mich auf den dritten Teil. Aber im Vergleich zu anderen Filmen ist er doch im Laufe des Jahres dann immer weiter so verblasst für mich. Und einer der Filme, die mir weniger im Kopf geblieben sind. Von daher, es war ein sehr guter Film, aber es ist jetzt keiner, der wie bei Dune 1 so krass eingeschlagen ist, dass ich ein halbes Jahr später nochmal so an den Film denken muss.
Ich habe nur Dune 1 gesehen und auch nicht im Kino. Das war vielleicht ein Fehler, weil...
Hat dich nicht so gejuckt?
Nee.
Dann ist ein Statement kurz.
Ja, keine Ahnung.
Ich mache es auch kurz. Ich liebe Science-Fiction-Filme und ich liebe auch die Wüstenplanet-Reihe. Ich habe, weiß nicht, wie viele Romane ich davon, also von Frank Herbert alle gelesen und auch von seinem Sohn Brian Herbert noch ein paar und mag das diese Welt sehr gern. Bin aber noch nicht so sicher, ob ich die Verfilmung von Denis Villeneuve wirklich mag. Tatsächlich geht es auch um das Thema Faschismus in dem Film irgendwie. Aber ich finde den Film auch irgendwie so ein bisschen faschistoid geworden. Unterm Strich ist er sehr glatt gebügelt. Mir fehlen ein bisschen die Emotionen und auch dieses ganze, er ist der Prophet und so. da geht's um Glaube und Religion und diese Anhängerschaft um sich herum zu gruppieren, da braucht man noch ein bisschen mehr Worth, als dass es mir Timothée Chalamet hier verkauft hätte in dem Film. Ich bin noch nicht so happy damit. Das ist ein sehr gut gemachter Film, ohne Frage. Aber irgendwie hat er mich nicht gekriegt. Das ist mein Fazit, er ist nicht in meiner persönlichen Top Ten. Und das bringt mich dazu, weiterzumachen, welche Filme denn eigentlich in unserer persönlichen Top 10 oder Top 5 sind. Aber bevor wir das besprechen, glaube ich, müssen wir noch mal ganz kurz, ganz mini-kurz über Streaming-Filme sprechen. Und bevor wir das machen, frage ich dich, Lisa, wie viele Filme hast du denn überhaupt im Kino gesehen dieses Jahr?
Ich habe dieses Jahr 29 Filme im Kino geguckt, plus noch ein paar auf der Filmarena, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Bitte kommt zur Filmarena. Ja, und im Vergleich zu den Streaming-Filmen, deutlich mehr Streaming-Filme gab es dieses Jahr relativ wenig, die mich so interessiert haben, dass ich mir sie angeschaut habe.
Na, wir haben ja auch schon mal die Jahre davor gesagt, also irgendwie fetzen die ja auch nicht. Man sollte dann doch vielleicht einfach lieber ins Kino gehen, als die Filme zu schauen im Streaming.
Ja, das auch. Und im Endeffekt ist es auch immer so, in der Top Ten sind am ehesten Kinofilme. Die machen ja auch einfach mehr mit einer Person. Ich fand aber einfach generell, weil wir jetzt das Thema Streaming haben, auch es gab keine sonderlich starken, also wenig starke Streaming-Filme dieses Jahr tatsächlich.
Genau, wir reden da quasi schon auch von denen, die Streaming-Dienste selber produzieren oder eben direkt einkaufen. Die manche kommen ja auch nicht ins Kino, wie zum Beispiel American Fiction, der auf der Oscar-Liste für den besten Film stand dieses Jahr. Und wir alle nicht wussten, was ist denn das für ein Film. Und dann kam er doch noch auf Amazon Prime. Man konnte sich den anschauen und ich habe auch herrlich gelacht. Es ist eine unglaublich gut gemachte, intelligente Komödie über Rassismus in den Staaten und über Literatur, Business und sowas. Der steht bei mir tatsächlich, was die Streaming-Filme angeht, ganz oben, weil er ja nie im Kino war und aber eigentlich als Kinofilm produziert wurde.
Ja.
Und danach kommt bei mir Ferrari als direkt für den Streamingdienst produzierter Film von Michael Mann. Was ist bei dir?
Genau, also Filme, die zwar so ein paar Tage vor Jahresende rauskamen, die ich aber Anfang 2024 geschaut habe, ist noch Saltburn mit Barry Keoghan und seiner legendären Tanzszene. Und Enemy, ein Film mit Paul Mescal und ich kann sie nicht aussprechen.
Saoirse Ronan.
Genau. Ja, den habe ich mir jetzt auch noch angeschaut. Ist auch ein ganz netter Film, der auf Prime verfügbar ist. Genau.
Gut, bevor wir weitermachen mit ein paar Filmen, die unser Interesse hervorgerufen haben, frage ich euch nochmal, was ist denn so der Flop des Jahres eigentlich gewesen? Gibt es da einen Film, den ihr so richtig, richtig kackscheiße findet?
Also ich glaube, ein Flop, der weltweit, also ich finde, man sollte es einfach erwähnen, wenn man das Kinojahr zusammenfasst, ist Joker 2. Ich selber bin nicht so schlecht gelaunt aus dem Film rausgegangen. Ich hatte durchaus meinen Spaß, den zu schauen. Aber generell wurde der Film dann doch sehr, sehr negativ aufgenommen, aus verschiedensten Gründen. Ein Film, den ich wirklich als Flop sehe, im Sinne von, ich war sehr, sehr enttäuscht, nachdem ich den geschaut habe, war The Fall Guy mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Da wurde versucht, ein Colt für alle Fälle wieder aufzubeleben und einen Stuntfilm zu machen. Am Ende des Tages gab es da sehr, sehr viele Stunts. Und es wurde auch viel erwähnt, dass es da sehr, sehr viele Stunts gab. Aber was anderes hat der Film für mich nicht geboten. Und ich bin auch sehr enttäuscht dann dadurch aus dem Kino rausgegangen. Genau.
Also die Filme, die ich im Kino gesehen habe, fand ich, glaube ich, alle okay. Und ich stelle auch fest, ich habe gar nicht so krasse Emotionen bei einem Film. Also ich gehe nicht raus und sage, boah, den hasse ich jetzt abgrundtief. Ich glaube, am ehesten würde mir einfallen, dass ich die Netflix-Weihnachtsfilme dieses Jahr wirklich sehr schlecht fand. Manchmal, also wissen wir ja, es ist ja kein Geheimnis, dass sie jetzt nicht super gut sind. Aber dieses Jahr dachte ich irgendwie, ja, das ist jetzt aber nur noch hingerotzt. Und da hatte ich selbst ich nicht mehr Spaß dran. Oder hat dann gedacht, irgendwie passiert ja gar nichts in dem Film.
Wir reden gleich nochmal über Joker, aber ich würde euch gerne auch meinen Top-Flop-Film, der übrigens hier im Box-Office auftaucht und über den wir noch gar nicht geredet haben, in der Top-10-Liste, sogar in der Top-3-Liste, ist nämlich Deadpool und Wolverine. Den habe ich nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause geguckt, weil die Kritiken waren so komisch irgendwie über diesen Film, dass ich mir gedacht habe, ich spare mir die Zeit im Kino und das Geld. Und wir haben ja Disney alle abonniert, also ich zumindest. Also man wusste ja schon, dass es ein komischer Film ist und nicht alle Herzen glücklich macht. Aber ich kann es gar nicht in Worte fassen, warum Hugh Jackman diese Rolle angenommen hat, weil ich bin zerstört. Weil Wolverine ist wirklich eine meiner Lieblings-X-Men-Figuren und ich weiß nicht, was der in diesem Film macht. Mehr möchte ich eigentlich auch nicht sagen. Es ist mein Top-Flop-Film.
Mm.
So, jetzt lasst uns doch mal über Joker sprechen und in dem Zusammenhang über ein Phänomen dieses Jahr, das da heißt Musical. Und zwei davon kann man noch im Kino gerade erleben, wenn man möchte. Das ist einmal der französische, in Spanisch gedrehte Film Emilia Perez und Wicked. Ein schöner Weihnachtsfilm, den man sich dies Jahr geben kann, wenn man möchte. Und in dem Zusammenhang würde ich vielleicht auch mit euch über Joker sprechen, weil ich finde halt, wir haben hier einen sehr klassischen Musical-Film, also einen Film, wo es das Musical zuerst gab und der jetzt nach diesem Musical-Erfolg gemacht wurde fürs Kino. Das ist Wicked und wir haben zwei Filme, die eigentlich sehr untypisch sind für Musicals. Mhm. Also es gab in letzter Zeit ja schon Musical-Filme, die auch wie La La Land zum Beispiel, finde ich, auch nicht unbedingt in erster Linie so ganz typisch sind, wo man halt eine Paartragödie erlebt oder sowas, wenn man das so möchte, das Hoch und Runter. Und hier hat man ja das Thema Transsexualität, Mafia bei Emilia Perez. Wir haben Joker, einen Superheldenfilm, Drama, der als Musical verfilmt wurde. Also das sind zwei Musicals gemacht worden, die eigentlich experimentell sind, im Sinne von, wir probieren mal was Neues aus. Und offensichtlich hat das Publikum damit schon noch irgendwie seine Probleme, denn Joker ist verrissen worden, Joker 2, besser gesagt, Folie à deux. Und Emilia Perez ist jetzt eher so ein Indie-Film, der in den ganzen Festivals, glaube ich, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, keine Preise eingeheimst hat, aber man hat drüber gesprochen und ich glaube, es gibt so Indie-Kinogänger, die den ganz gut finden.
Also
so einleitend. Wollen wir uns mal einem davon widmen? Oder?
Bei Emilia Perez jetzt auch für den Golden Globe sehr häufig nominiert ist, genauso wie bei den Critics Choice Awards. Also nominiert sind die schon viel. Die Frage ist halt jetzt natürlich, ist es wieder so ein Film, der x wie viel mal nominiert wird und dann leer ausgeht oder halt auch nicht, ne?
Also, was mir eigentlich auffällt bei dem Marketing, dass oft gar nicht gesagt wird, dass es ein Musical ist. Also es wird irgendwie so ein bisschen verschleiert. Das habe ich zum Beispiel bei Emilia Perez gemerkt, dass die Leute, die mit mir im Kino saßen, zumindest die Frau hinter mir, wusste gar nicht, dass sie da singen. Also dass die schon vielleicht, wenn sie den Trailer schneiden oder wenn sie darüber reden, ein bisschen darauf achten, dass das gar nicht erwähnt wird, weil das anscheinend für viele ein Ausschlusskriterium ist, dass es eine Musical-Verfilmung ist. Oh Gott, die singen, da gehe ich auf keinen Fall rein.
Ja. Also ja, aber ob du dann die ein, zwei Zuschauer mehr ziehst, deswegen, ich weiß es nicht.
Naja, ja, es bringt ja auch nichts, weil eigentlich in der ersten Kritik sagen sie ja dann wahrscheinlich schon, ja, das ist
das war bei Musical. Genau, das war bei Joker 2 tatsächlich auch der Fall. Da gab es im Trailer auch keine Musik, obwohl aber alle wussten, finde ich persönlich. Ja, ich wusste es. Ich glaube, viele wussten, dass es mit Musik ist.
Das wurde, glaube ich, geleakt und dann hat er noch versucht zu sagen, nein, das ist kein Musical, das ist eine Lüge.
Aber das ist von Anfang an so announced gewesen, komischerweise. Also bei mir, ich bin jetzt auch ein Nerd in der Hinsicht. Aber ich war dann eher erschrocken, als es zwischendrin mal hieß, nee, ist doch kein Musical. Und ich so, hä?
Ja.
Aber ihr habt das doch von Anfang an so angekündigt. Na gut. Aber da waren ja viele enttäuscht von Joker 2. Aber ich glaube, da lag es gar nicht daran, dass gesungen wurde, sondern es lag eher daran, dass diese Superheldenfigur des Jokers oder Superbösewichtfigur des Jokers einfach heruntergebrochen wurde auf einen menschenpsychologischen Drama-Hintergrund oder Trauma auch. Und das, glaube ich, vielen nicht so gefallen hat, dass der so gebrochen war am Ende. Und ich habe auch gehört, dass Musical-Fans wiederum kritisieren an dem Film, dass er halt nicht dieses, was Musicals ja manchmal so haben, so erhebende Gefühle, starke Emotionalität, große Bühne, ne, dieses Großgefühl, dieses ich will mitfeiern und mitsingen mit euch, was ja hier eben auch nicht so ganz drin steckt. Es ist ja doch ein intimes Duett, es sind intime Duette oft, die gesungen werden.
Ja.
Runtergebrochen auf, man sieht Lady Gaga und Joaquin Phoenix und es ist rundherum dunkel. Vielleicht. Ich mochte das sehr gerne tatsächlich an Joker 2. Auch, dass sie die live die Stimmen aufgenommen haben und es gerade bei Joaquin Phoenix oft sehr brüchig klingt. Ich mochte es ziemlich gern. Ich habe gedacht, so geil, jemand, der mal Musical versucht, anders aufzufassen. Wie ging es euch damit?
Wie gesagt, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe tatsächlich von einigen gehört, dass die auch nicht wussten, dass es ein Musical ist und dann einfach keinen Bock hatten, so nach dem Motto, jetzt fängt er schon wieder an zu singen. Ich glaube, wenn man das vorher nicht weiß, verstehe ich auch dann so ein bisschen.
Obwohl wir alle mit Disney-Filmen groß geworden sind.
Wenn man was anderes irgendwie erwartet, keine Ahnung, mir hat das Spaß gemacht. Ich meine, so der Stil an sich, also die Art und Weise, wie das gedreht wurde und alles, ist ja auch ähnlich zu dem ersten Teil. Und dadurch habe ich ja auch das bekommen, was ich wollte. Ich wollte wieder da reingesogen werden in diese Welt und das hat der Film geschafft. Ich verstehe das, wenn Leute sagen, okay, die Handlung ist denen irgendwie nicht ausgereift genug oder die hätten gerne noch mehr erlebt oder so. Das ging mir jetzt, also ich würde nicht sagen, das ging mir ähnlich. Ich verstehe die Kritik. Ich fand es jetzt aber nicht störend und dementsprechend bin ich halt raus. Es hat mir Spaß gemacht oder so. Es hatte halt aber nicht so einen Impact wie dieser erste Film, wo ich noch Ewigkeiten drüber nachgedacht habe.
Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass wenn man nicht so investiert ist in den Joker als Figur und nicht so ein riesiger Comic-Fan ist vielleicht, so wie ich. Also ich habe da keine Ahnung von. Ich weiß, dass es den Joker gibt, ich weiß, dass es Batman gibt, aber es ist mir eigentlich egal, wie der Joker dargestellt ist, weil ich es eben nicht besser weiß. Deswegen konnte ich da jetzt nichts Kritisierendes dran sehen, was jetzt die Figur des Jokers angeht. Also ich glaube, ich mochte den ersten Teil auch ein bisschen lieber als den zweiten, aber
ich mochte vor allen Dingen am Ende die Idee, dass eben der Mensch, der dahinter steckt, hinter der Figur gar nicht, also dass es einfach ein Mensch ist, aber dass die Faszination des Jokers eigentlich so ein Medienphänomen ist, mit Fans und so, dass das viel mehr diese Idee des Jokers ausdrückt, als der Mensch, der da eigentlich dahinter steckt, weil der Mensch wirklich klein und gebrochen sein kann oder so. Aber das Phänomen ist ja das, was es groß und unschlagbar macht oder so. Genau. Aber vielleicht noch zwei Sätze zu den anderen beiden Musicals. Emilia Perez ist halt auch ein Musical, was versucht eben anders zu sein. Transsexualität ist sowieso ein Thema, das jetzt nicht so häufig überhaupt im Kino ist. Es ist noch nicht so lange her, dass ich das gesehen habe und ich muss das immer noch irgendwie wegstecken. Aber es ist schon lustig, dass dann halt so Songs in diesem Film drin sind, wo über Geschlechtsteile gesungen wird. Wie geht's euch mit Emilia Perez?
Ich habe den Film geschaut und ich habe ihn jetzt als mittelmäßig abgestempelt für mich. Ich fand den weder überwältigend noch irgendwie schlecht. Er war anders, das auf jeden Fall. Die Lieder, die dort gesungen werden oder versucht werden zu singen, sind das ist eher eine Art Sprechgesang, wenn auch nicht unbedingt Rap, aber irgendwie so in die Richtung. Es wird teilweise gesungen, es wird teilweise gesprochen mit irgendwie einer rhythmischen Inszenierung dazu. Das war interessant. Ich fand die Texte, also beispielsweise, wo in den einem über jetzt eine Geschlechtsangleichung gesungen wird, ich fand das tatsächlich sehr stark an dem Film. Da fand ich andere Lieder nicht so tatsächlich, weil das ist eins von den Liedern, was mir im Kopf geblieben ist. Ich fand Zoe Saldanas Darstellung super, möchte ich an der Stelle mal sagen. Ich hoffe, dass die honoriert wird damit, mit Preisen.
Die haben damals in Cannes, genau, glaube ich, einen Ensemblepreis
bekommen. Ja, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich fand also sie klasse.
Die drei mit Selena Gomez und der Carla Sophia, ja, zusammen.
Ansonsten, ich finde das Thema interessant, aber mich hat das jetzt nicht so gereizt im Sinne von, hier wurde was so richtig krass ausgearbeitet. Mir hat irgendwie so ein bisschen die Tiefe gefehlt in dem Film tatsächlich. Ja.
Naja, Musical.
Ja.
Also ich mochte Zoe Saldana auch am liebsten von allen. Ich finde auch, sie hat am besten gesungen. Also Selena Gomez hatte ja jetzt nicht so viele Songs, aber und eigentlich fand ich auch die Grundidee, also wenn man nichts über den Film weiß und dann hört, ein Gangsterboss wird zur Frau sozusagen, finde ich irgendwie spannend. Dann kam aber ein anderer Film raus, als ich dachte. Aber ich weiß auch nicht genau, was ich dachte. Aber ich fand ihn trotzdem ganz cool. Also kann man sich schon mal angucken.
Also ich bin froh, dass es den gibt tatsächlich. Dass er so richtig reinhaut mal und uns zum Nachdenken anregt. Und uns auch hinterlässt mit einem großen Fragezeichen im Kopf. Was mache ich jetzt mit diesem Film? Finde ich super. Im Vergleich dazu, das All Over Musical Wicked, das aussieht wie ein Disney-Film, aber gar nicht von Disney ist, sondern von Warner, möchte ich mal anmerken. Und das hat hier wirklich versucht, ganz groß und fett zu sein mit einem Bombast, den man sich für ein Musical vielleicht auch wünscht. Vielleicht noch zusammenfassend gesagt, das ist die Pre-Story zu Zauberer von Oz für alle, die es noch nicht wissen. Zauberer von Oz ist ein Film, sollten eigentlich alle kennen. Und hier wird die Geschichte von den Hexen erzählt, wie sie gut und böse wurden.
Ja, und speziell dieses Musical, was jetzt verfilmt wurde, ist noch weniger an der Buchvorlage, als er an dem Original Broadway Musical, was Idina Menzel ja damals mitgeschrieben hat, aus dem Jahre 2003, glaube, oder 2005. Die wollten halt groß bombastisch sein, die wollten das auf die Leinwand bringen, so dass es sich einprägt, und das ist denen gelungen. Die haben ein richtig krasses Bühnenbild hervorgezaubert, die haben tatsächlich auch deutlich weniger CGI verwendet, als vermutet wurde am Anfang oder als der Trailer vermuten lässt. Die haben sehr viel echte Kulissen gehabt. Ich finde den Cast tatsächlich super, mit Ariana Grande als Glinda und Cynthia Erivo als
Elphaba.
Ich bin rein. Ich wollte einfach dieses Musical, was ich halt kenne als Broadway-Musical und was ich mochte, wollte ich gerne als Film haben, und ich bin sehr begeistert rausgegangen aus dem Film. Die Lieder sind so geworden, wie ich wollte. Die Inszenierung fand ich super. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf den zweiten Teil. So viel ist sicher.
Ich bin schon sehr lange Fan von dem Musical. Eigentlich seit meiner Kindheit. Also ich liebe die Songs. Ich kann sie auf Englisch und auf Deutsch. Und obwohl ich das Musical tatsächlich nur einmal gesehen habe in Deutschland, und das war 2010 vielleicht, also es ist schon ein bisschen her. Ich kann verstehen, dass vielleicht Leute sagen, das ist irgendwie eine komische Story und total klassisch und überhaupt nicht überraschend und so. Und ich finde auch, glaube ich, dass ich die Story vielleicht mit am schwächsten finde an dem Film. Aber ja, dadurch, da reißen es einfach die Songs für mich raus. Ja, ich habe es jetzt auf Englisch und auf Deutsch gesehen. Ich finde, man kann sich beides angucken. Aber das kann man ja sagen, die haben sich wirklich Mühe gegeben, dass für jeden was dabei ist. Und es ist ein guter Weihnachtsfilm.
Das ist ja definitiv, auch wenn ich ihn echt ein bisschen zu lang finde, dafür, dass es, man sei hier gesagt, auch nur der erste von zwei Teilen ist. Den zweiten Teil werden wir dann nächstes Jahr zu sehen bekommen. Aber wir können ja mal in die Musik reinhören jetzt. So, und eine Pause machen. Why can you stay calm for once, instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. Wir sind zurück bei der besten Liste, die besten Filme 2024 im Kino, würde ich mal behaupten. Und wir nähern uns den Filmen, die wir am allermeisten mögen, auch wenn wir schon so viel um die Ohren gehauen haben über Filme, die wir gar nicht so doll finden, aber die dieses Jahr im Kino liefen, in einem sehr diversen, komischen Kinojahr mit sehr vielen unterschiedlichen Filmen, manche besser, manche weniger gut. Und es gibt eine Top-5-Liste des Kino am Marktes, wo ja viele Studisets mittlerweile reingehen, und die werde ich euch jetzt mal vorlesen. Das ist, also ohne jetzt eine Wertung innerhalb zu haben, das sind Poor Things, A Love Lies Bleeding, Zone of Interest, Challengers und All of Us Strangers. Das sind die 5 Filme, die hier nochmal liefen als beste Filme des Jahres. Und da sind ein paar dabei, die wir auch mögen, ne? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Franzi, wie es dir geht, aber Lisa und ich sind uns, glaube ich, ziemlich einig. Ich mag die eigentlich alle.
Also bei mir sind tatsächlich 3 der Filme in der Top 5.
In der Top 5 sogar bei dir.
Ja.
Genau.
Also ich mag eigentlich auch alle. Challengers habe ich gestern nochmal gesehen. Mag ich.
Wir heben uns einen dieser Filme für später auf. Challengers, das ist der Tischtennisball. Genau. Das ist der Tennisfilm mit Zendaya. Der mir gut gefallen hat, der hat eine ganz tolle Rhythmik und eine übelst schöne Optik. Ein sehr, sehr, sehr cooler Film. Zone of Interest ist ein Film, über den schon sehr viel gesprochen wurde und der vom Schellhof-Kino als der Film des Jahres announced wurde. Sandra Hüller in der Rolle von, ich weiß nicht, welchen Vornamen sie hat, Frau Hedwig.
Ich glaube Hedwig.
Hedwig Höss, also die Frau, die direkt neben Auschwitz gelebt hat mit ihrer Familie. Und wir sehen halt immer die Mauer von Auschwitz in diesem Film, wo sie dann so einen tollen Garten hat mit Swimmingpool und so weiter. Ein verstörender Film, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der ist bei mir auf jeden Fall auf der Top 2.
Ja.
Und bei dem wir aber nicht mehr so viel reden wollen, weil ich glaube, da schon sehr viel drüber geredet wurde. Wir haben Poor Things. Das ist ein Film, über den auch schon sehr viel geredet wurde. Ich kann mich auch erinnern, hier unten im Schillerhof lief der, der war randvoll, der blaue Saal, mit allen möglichen Menschen. Emma Stone in der Hauptrolle einer Frau, die sich emanzipiert, was so ein bisschen in einer Welt spielt, die vielleicht vor 100 Jahren oder so sein könnte, aber auch ein bisschen fantasyhaft ist. William Dafoe ist ihr Frankenstein-Vater, eine Frau, die zurück ins Leben geholt wird sozusagen und eine tolle Aventüre erlebt sozusagen. Mhm. Also Abenteuer könnte man das nennen. Egal, da könnt ihr euch selber nochmal drüber informieren, wenn ihr möchtet. Interessant fand ich Love Lies Bleeding, den Film mit
Kristen Stewart.
Genau, Kristen Stewart in einem Film, der auch so genreübergreifend ist. Und ihr könnt dazu unseren Podcast hören über Kristen Stewart. Da werden wir über den Film ein bisschen ausführlicher sprechen. Und wir widmen uns jetzt noch ein paar Filmen, die jetzt in der Liste gar nicht auftauchen, sehe ich gerade.
Nee, ja, zumindest ein. Ja, stimmt, zwei tauchen nicht auf. Ja.
Der aber mit Love Lies Bleeding etwas gemeinsam hat. Also ein Film soll hier nochmal rausgegriffen werden, der mit Love Lies Bleeding etwas gemeinsam hat, nämlich der sich sehr stark über den weiblichen Körper definiert. Und in der Hinsicht war das auch ein starkes Jahr, mit sehr vielen weiblichen Hauptrollen und hier explizit wirklich der weibliche Körper in einer Art und Weise inszeniert, der anders ist. Also bei Love Lies Bleeding hatten wir ja auch diese eine Bodybuilderin dabei und bei The Substance, der Film, den es jetzt ein bisschen gehen soll, Demi Moore, da wurde auch schon viel drüber gesprochen, als ältere Frau nackt zu sehen in dem Film, die aber mit ihrer Körperlichkeit überhaupt gar nicht klarkommt. Im Grunde. Und das Ganze entwickelt sich zu einem Body-Horror-Film. Bei Love, Lies, Bleeding haben wir das ja auch, dass der Körper sich verändert in Richtung so Superhelden-Körper mit ganz viel Powerkraft. Also so ein bisschen surreal oder hyperreal, also über das Reale hinausweisend, würde ich das mal nennen. Fandet ihr das auch so, dass das so ein Jahr war mit interessanten Filmen im Indie-Bereich? Oder The Substance jetzt speziell, dass es dann noch andere Filme gab?
Ja, auf jeden Fall. Also Anora fällt mir übrigens auch noch ein, wenn es darum geht, weibliche Körper zu inszenieren. Das ist dort auch so, was mir noch einfällt. Bei The Substance vor allem, und ich habe das Gefühl, dass man vor allem bei dem Film vorher irgendwie nur so zwei Sachen wusste. Entweder einmal ist es Body-Horror und es geht um Demi Moore, die richtig krass hier sich mit Schönheitsidealen auseinandersetzt. Das waren so die zwei Sachen, die man vor dem Film wusste.
Wirklich wichtig ist an dem Film, ist, der wird ein bisschen verkannt. Also viele sagen, dass der eigentlich zu platt ist in seiner ganzen Sprache. Mhm. Es wird aber wenig gesprochen in dem Film. Und das finde ich super stark. Also der funktioniert über seine Bilder, über die Bildsprache. Und das ist in letzter Zeit so krass verschwunden im Kino. Es wird immer, die Dialoge werden dir um die Ohren gehauen. Und du musst alles aus diesen Dialogzeilen dir herausholen. Beziehungsweise der Dialog erklärt ja nochmal den Film auf einer zweiten Ebene, wo ich immer denke, ja, sehe ich doch. Also lass es doch in den Dialogen sein. Und hier wirklich so wenig wie möglich Dialog tatsächlich. Es liegt aber auch daran, dass ja die Hauptfigur sich verdoppelt. Also eine junge Variante von sich selbst erschafft. Das ist ja bekannt. Und die beiden tatsächlich ja auch abwechselnd existieren und gar nicht miteinander agieren. Und ich finde dann dieses Bild so stark, also dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss als zwei unterschiedliche Wesen, diese Idee finde ich ganz, ganz großartig und auch hier richtig zwar brutal, also mit so einem Hautruff irgendwie umgesetzt, so in die Magengrube rein, man kann das platt finden, wenn man möchte, aber ich glaube, die Regisseurin wollte, dass es ein bisschen weh tut in der Magengegend und ich finde ganz, ganz krass eben diese Idee, dass eine Frau wirklich mit sich selber hadern kann, mit sich selbst, mit ihrem Körper. Das werden so Sachen angetriggert, die uns Frauen durchaus beschäftigen können. Und am Ende entlädt sich das ja auch in einer ganz großen Ekelhaftigkeit. Und diese Idee, dass man sich selbst und seinen eigenen Körper eklig findet, finde ich so krass gut hier in diesem Film umgesetzt. Und ich finde diese Thematik einfach zu selten gezeigt und sich damit auseinandergesetzt wird.
Und es ist halt sehr hoch anzurechnen, dass Leute wie Demi Moore, die ja offensichtlich, ich nenne es jetzt mal Opfer, der Hollywood-Schönheitsindustrie geworden sind, damit auch öffentlich umgehen, dass sie hier die Hauptrolle spielt, weil sie sich da ja mehr oder weniger selber auch einen Spiegel vorhält. Genauso wie Margaret Qualley, die ja die jüngere Version spielt, die ja auch häufig eher in erster Linie auf ihr Äußeres reduziert wird. So. Und von daher ist das nochmal so ein extra Punkt, den man da anbringen kann. Ja. Sind beide übrigens nominiert für sämtliche Filmpreise, also auch mal gespannt, was das wird.
Und ich bin dabei. Definitiv ein Film, der bei mir in der Top-Ten-Liste dieses Jahr ist. Und du hast gerade eben schon noch einen anderen erwähnt, das ist Anora. Ein Film, der tatsächlich den große Goldene Palme Preis von Cannes bekommen hat.
Genau.
Also hier auch schon sehr viel Kritikerlob erlebt hat und den wir ja auch ziemlich gut fanden.
Auf jeden Fall, das ist der Film in diesem Jahr, der noch am meisten nachhängt bei mir. Also ich habe den, glaube ich, vor ein oder anderthalb Monaten geschaut. Das ist tatsächlich ein Film, über den ich fast täglich nachdenke. Und das macht ja was mit mir sozusagen. Also
vor allem. Was sind das so für Momente, die dir da in den Kopf kommen?
Ich möchte den Film ungern spoilern, aber es gibt halt eine Schlussszene. Die Hauptfigur, die Annie, die kennt eigentlich nur sich selbst und ihren Körper zu verkaufen. Sie ist sehr unemotional, sehr oberflächlich gegenüber anderen Personen und auch ein bisschen berechnend. Also im Sinne von, die macht ja im Endeffekt Sexarbeit für Geld und auch ihre Beziehungen zu anderen Personen sind erstmal eher oberflächlich. Und zum Schluss entblößt sich das alles und sie bricht das erste Mal so richtig als Charakter auf und fällt so ein bisschen in die Arme von einer anderen Figur und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und das hat für mich aber so den Film um 180 Grad gewendet.
Die Auflösung am Ende.
Genau, die Auflösung
die
am
verraten.
Ende. Ja, und hat mich, also ich muss ja die ganze Zeit vor allem über diese Szene nachdenken, so, ne? Ja, das hat mich tatsächlich emotional sehr, sehr ergriffen. So, neben der Tatsache, wenn man lustige, wirklich gut geschriebene, lustige Dialoge haben möchte, was man sehr selten hat, dann sollte man sich den Film auch anschauen, weil ich fand, das war in dem Film on point. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Da gehe ich komplett mit.
Genau, da gibt es so eine Szene, wo eine Villa zerstört wird durch Hand und Fuß und Geschreie und es ist wirklich extrem lustig. Ja.
Sean Baker, der Regisseur, möchte ich hier nochmal lobend erwähnen, ist ein unglaublich interessanter Regisseur. Ich mag seine Filme alle. Der hat, ich glaube, der hat einfach ein gutes Gefühl für Stories, also für Geschichten, die so ein bisschen abseitig sind, die man nicht so direkt im ersten Moment im Fokus hat und für Figuren, die eigentlich aus einer Schicht, einer Gesellschaftsschicht kommen, die oft übersehen werden. Und also ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen oder Einstellungen in diesem Film ist tatsächlich, wenn man Annie, die die ganze Zeit hart geschminkt ist, weil sie ist ja eben auch Erotiktänzerin und arbeitet mit ihrem Körper und wie sie eben wirkt dadurch. Und es gibt eine Szene, da hat sie eine Mütze auf und eine Kapuzenjacke an oder so und sitzt da einfach und trinkt einen Kaffee oder irgend sowas und ist so ganz in sich gekehrt. Und es ist nur so ein ganz, ganz, ganz kurzer Moment auf sie und da sehen wir sie wirklich. Und das finde ich so toll. Diesen Blick, den Sean Baker da hat für die Figuren, auch die anderen, die so auftauchen, ja, hat mir auch gut gefallen dieses Jahr. Zwei interessante Indie-Filme in diesem Jahr über starke Frauen.
Ja.
Starke, starke, starke Frauen. Bevor wir jetzt über unseren Lieblingsfilm sprechen, des Jahres 2024, gibt es noch vielleicht Filme, über die wir ganz, ganz kurz nochmal eine Erwähnung finden sollten.
Genau, also ein Film, den ich geschaut habe, ist The Holdovers, der ja auch dieses Jahr für die Oscars nominiert war. Das ist sogar ein Weihnachtsfilm, also guckt ihn euch gerne nochmal an. Der ist auf Wow verfügbar derzeit. Ist auch eine Dramödie, wenn man es so nennen darf, mit sehr, sehr lustigen Dialogen. Er ist sehr spaßig anzusehen. Genau, und macht gute Laune.
Gute Dialoge.
Ja.
Ja. Das war schade, dass der nicht in der Weihnachtszeit lief, sondern erst im Januar diesen Jahres. Es ist ein ganz toller Weihnachtsfilm, wo es wirklich um die Frage auch ein bisschen geht, worum geht's eigentlich in Weihnachten wirklich, nämlich sich nah zu sein. ich würde das eigentlich so stehen lassen und gar nicht weitere Filme aufzählen, auch wenn ich vielleicht noch ein paar im Hinterkopf hätte, sondern lieber die restliche Zeit wirklich widmen. Ich erwähne sie noch, zumindest vom Titel her. Das sind nämlich auch europäische Produktionen, vielleicht deswegen interessant, ein italienischer Film mit Josh O'Connor, der unbedingt mit der Regisseurin der italienischen Alicia Rohrbacher zusammenarbeiten wollte. Der Film heißt La Chimera. Der hat mich echt umgehauen, also überrascht. Generell gibt's noch einen anderen italienischen Film. Morgen ist auch noch ein Tag, der im vergangenen Jahr, als ihr erinnert euch, Barbie Oppenheimer liefen, besser im Kino lief in Italien als diese beiden Filme.
Spannend.
Und den finde ich richtig toll, auch wieder mit einer starken Frauenfigur. Es geht vorwärts in der Kinowelt. Und Geliebte Köchin, ein französischer Film mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Ein kulinarischer Film über Liebe vor allen Dingen auch. Über die Liebe zum Kochen und die Liebe zueinander. Ganz, ganz tolle Filme. Kleine, schöne Perlen. Und an dieser Stelle soll noch der Animationsfilm Der wilde Roboter erwähnt werden, der in seinem Animationsstil dieses Jahr irgendwie alle anderen Animationsfilme, wo auch immer sie herkam, selbst der Ghibli-Film, der Junge und der Reiher, überflügelt haben in einer optischen Opulenz und einer herzerwärmenden emotionalen Geschichte um ein kleines Gänseküken und einen Roboter. Ach, den sollte jede Familie in diesem Jahr gesehen haben. Mehr noch als Vaiana 2. Doch jetzt widmen wir uns unserem Lieblingsfilm des Jahres.
Er heißt All of Us Strangers.
Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, vielleicht kommt ja noch einer, der den toppen wird, weil der rief relativ früh im Jahr.
Mhm.
Nein, der hat mich sehr mitgenommen, eben auf einer emotionalen Ebene.
Ich habe den auch gestern nochmal geschaut, also gestern zum zweiten Mal. Und ich habe das Gefühl, ich habe nochmal einen ganz anderen Film schauen können, weil was wir ja schon verraten können, also der Film hat zum Schluss einen Plot-Twist. Und wenn man den dann weiß, dann achtet man natürlich beim Nochmalschauen so ein bisschen auf so bestimmte Sachen. Und dadurch hatte ich das Gefühl, ich habe nochmal komplett einen neuen Film gucken können. Das ist ein Film, den man sich mehrmals anschauen kann und immer wieder neue Sachen entdeckt. Ja, und sollte. Sowieso.
Na, es geht um eine Figur, eine weibliche. Jetzt waren so viele Frauen. Das ist jetzt mal ein Film über Männer, über einen Mann.
Andrew Scott, und er spielt den Adam.
Er spielt Adam, genau.
Genau.
Und er ist Schriftsteller und wir lernen im Laufe des Films kennen, er ist wirklich einsam, sucht sich aber vielleicht auch diese Einsamkeit, um ein Trauma zu verarbeiten, das er mit seinen Eltern hatte, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, als er noch ein Junge war. Ne? Und in dieser Zeit, also es vermischen sich in diesem Film seine Gedanken, seine Gefühle, das, was er vielleicht aufschreibt. Wir sehen ihn eigentlich nie so aktiv schreiben. Wir wissen nur, dass er ein Schriftsteller ist und offensichtlich daran arbeitet. Das vermischt, also verschiedene Ebenen von Realität und Fiktion vermischen sich hier. Das finde ich total spannend. Das ist auch sehr schön umgesetzt, sehr poetisch vor allen Dingen auch. Und er begibt sich in Dialog mit seinen Eltern. Und das finde ich total spannend als Experiment, denn in dem Film sind dann ja seine Eltern, wir erleben sie in dem Film als seine Eltern, sie sind aber quasi genauso alt wie er jetzt. Und das finde ich so super spannend, diesen Gedanken. Und ich glaube, mich hat das sehr berührt, weil mein Vater auch schon gestorben ist und ich glaube, die Idee toll finde. Der war auch relativ jung gestorben und ich glaube, das wäre schon interessant, mich mit meinem Vater nochmal zu unterhalten auf einer Ebene, wir sind gleich alt, wir haben ähnliche Erfahrungen gesammelt und wie ist das, ne? Wie würde sich das anfühlen? Und die sagen einfach so unglaublich viele schöne Dinge in diesem Film, dass ich werde gleich wieder emotional.
Ja, also einerseits viele schöne Dinge, viele anerkennende Dinge, aber auch
traurige, ne?
Auch traurige Dinge, weil es ist ja doch manchmal so, dass man hat, oder die Generation, die haben sie gegenseitig unglaublich lieb, aber trotzdem sind halt bestimmte Themen, die, ja, bei denen die Leute nicht übereinstimmen. Und wenn man das einfach aus einer anderen Perspektive, also aus der gleichen, also, ne, wenn die jetzt gleich alt sind, wie du gesagt hast, das nochmal bespricht oder alles, da hat man vielleicht auch andere Worte dafür und man, er kann ja in dem Fall all das, was er seinen Eltern hätte sagen wollen, aber nicht konnte, hat er noch mal gesagt oder hat er so aussprechen können. Ne? Und das ist unglaublich ergreifend gewesen. Ich habe sehr viele Taschentücher geweint. Der Film hat mich fertig gemacht. Genau.
Ja, also das finde ich eben auch, dass dieser Film sehr viele Ebenen hat oder sehr viele Themen anspricht, wo verschiedene Menschen verschieden mit connecten können. Also einerseits eben diese Sache mit den Eltern, andererseits geht es ja dann auch noch so um Queer-Sein und um Homosexualität. Da können vielleicht andere dann, also das ist dann der Punkt, wo andere vielleicht gecatcht werden emotional. Ja, und das sind einfach krasse Schauspieler am Start, die das sehr gut rüberbringen. Und ich meine, wenn Andrew Scott weint, dann muss man halt mitweinen. So. Also, ja.
Ich habe vorhin mal versucht, so ein bisschen diesen Film mit Worten zusammenzufassen oder mit Emotionen. Und es blieb tatsächlich übrig Liebe, Liebe zu sich selbst als auch gegenüber anderen Personen, Geborgenheit, also beispielsweise die Love Interest von Adam, der Harry, der von Paul Mescal übrigens gespielt wird, der beispielsweise, der sucht auch nach einer Geborgenheit, weil er von seinen Eltern nicht auch nicht die wirkliche Anerkennung bekommt, die er gerne hätte. Verlust halt natürlich durch diesen Verlust der Eltern. Und ja, das Thema Einsamkeit, ne, alleine in einer großen Stadt und so nicht so richtig mit sich hinwissen. Ich glaube, dass sehr viele Leute da auch anknüpfen können an dieses Thema. Das sind für mich so die vier Worte, die den Film umschreiben. Und wenn da irgendwas davon auf eine Person drauf zutrifft, und ich glaube, eine der Worte wird immer auf irgendeine Person zutreffen, das sorgt dafür, dass der Film, dass der einen dann so tief berührt.
Mhm. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass ich arbeite ja eben hin und wieder auch an der Kinokasse, und einer der ersten Male, wie dieser Film bei uns lief, da kamen wirklich die Leute raus, die waren tief ergriffen, und einer sagte wirklich, boah, ist der Film traurig. Das kam so richtig aus innen heraus, aus diesen Menschen. Und das stimmt auch. Und gleichzeitig finde ich aber, dass da auch ein krasser Trost in dem Film drin liegt. Also beides gleichzeitig. Der macht dich traurig und tröstet dich auch wieder auf eine bestimmte Weise. Und das finde ich so die Stärke. Und dann ist er eben auch noch gut inszeniert.
Schon wieder Gänsehaut.
Ja. Also er hätte ja auch verkackt werden können, ist er aber definitiv nicht. Und ich finde, diesem Film gebührt noch mehr Aufmerksamkeit.
Ich habe auch noch mal geguckt, weil der Film ging ja leider bei den Oscars total unter. Mhm. Bei den Golden Globes hat er auch, glaube ich, nur ein oder zwei Nominierungen bekommen. Aber bei den ganzen Kritiken, die es so gibt, es waren sich eigentlich alle einig, es gab nur positive Kritik, nur positive Rückmeldung. Und der Film wurde auch generell sehr aufgenommen im Sinne von, schaut den euch bitte an, der ist sehr empfehlenswert, Prädikat besorgt, was es auch alles gibt und so. Also das ist so ein Film, da gibt's auch irgendwie nicht so richtig so zwei Meinungen, so irgendwas, was man so total kritisieren kann. Das ist ein rundum guter Film, der halt aber leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient.
Weil Leute immer ein bisschen Angst haben vor so sperrigen Themen.
Ja.
Was ich ja auch verstehe. Manche wollen halt lieber Deadpool und Wolverine gucken im Kino. Also, kommen wir zu einem.
Ja, also aber, ja, es ist ja aber auch nicht schlimm, weil manche wollen vielleicht einfach nur Spaß haben
an okay. Filmen.
Und dann gucken die halt lieber so quatschige Filme, wo sie halt die ganze Zeit lachen und eine gute Zeit haben. Und die anderen wollen halt lieber zerstört nach Hause gehen und traurig sein. Aber getröstet. Also das ist ja, also es hat ja beides seine Berechtigung. Aber ja, ich würde auch zustimmen, dass mehr Leute den Film sehen sollten.
Gut, wenn das unser Fazit ist des Jahres 2024, ist das doch ein schönes Fazit. Ich finde ein Jahr mit sehr durchwachsen, mit sehr vielen richtig guten, tollen Filmen, die mich überrascht haben, die aber eben leider zu wenig Aufmerksamkeit erfahren haben. Was ich schade finde. Ja. Aber man kann ja Gott sei Dank im Streaming auch alles ein bisschen nachholen.
Das und nächstes Jahr erwarten uns ja auch wieder einige richtig gute Filme. Die Hälfte davon geführt im Januar.
Naja, wie so immer. Schauen mal. Oscar-Season. Genau. Schaut Wicked noch jetzt an Weihnachten?
Ja.
Zwischen den Feiertagen können wir empfehlen. Und ansonsten wünschen wir euch, kommt gut rüber. Wir hören uns.
Guten Rutsch und tschüss.
Tschüss. Make love your goal. The power.